SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Probleme bei der Sicherheitsüberprüfung. Weil Frankreich Auskünfte verweigert, fehlt es am Flughafen Genf an Personal. Hinrichtungen durch Erschießen. Indonesiens Präsident Widodo schafft es nicht, das Drogenproblem in den Griff zu bekommen.
Deshalb erfand er dann den Slogan: Wir brauchen eine Schocktherapie und das ist die Todesstrafe.
Sagt unsere Korrespondentin Karin Wenger. Dann, wenn alt und neu verschmelzen. Zur Eröffnung des neuen Landesmuseums in Zürich nehmen wir Sie mit auf einen Rundgang. Und um eins: Wir sind die Schweiz. Wir sind, was und wie wir sprechen.
Wenn man diskutiert, nein, wir von Essen sagt man: Hey, chill doch mal deine Base so ein bisschen. Komm mal ein bisschen runter, fahr mal ein bisschen runter, reg dich nicht so auf.
Jugendsprache, erklärt von Sekundarschülerinnen aus Amriswil in der Sommerserie um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Leute, die auf Flughäfen arbeiten, können ein Sicherheitsrisiko sein. Deshalb nimmt sie die Polizei genau unter die Lupe. Auf dem Flughafen Genf aber gibt es jetzt bei dieser Sicherheitsüberprüfung Probleme. Frankreich verweigert nämlich die Polizeidaten zu französischen Bewerbern. Dominik Meyer berichtet.
Hat der Mann in der Vergangenheit Straftaten begangen, laufen aktuell Ermittlungen gegen ihn. Solche Fragen klärt die Genfer Polizei ab, bevor ein Gepäckträger zum Beispiel einen Zugangsausweis für den Flughafen erhält. Gerade schlecht bezahlte Stellen sind häufig mit Franzosen besetzt. Genf ist daher angewiesen auf Polizeidaten aus Frankreich. Wäre angewiesen. Doch seit einigen Wochen geben die französischen Behörden keine Informationen mehr weiter. Emmanuel Loverso von der Genfer Sicherheitsdirektion bestätigt einen Artikel der Zeitung Tribune de Genève. Genf warte auf französische Polizeiauskünfte zu 200 möglichen neuen Flughafenmitarbeitern.
Cela concerne des emplois qui sont considérés comme sensibles.
Es gehe um Menschen mit sensiblen, sicherheitstechnisch heiklen Aufgaben, Gepäckträger eben zum Beispiel, sagt Loverso. Wie alle Flughäfen der Welt wolle auch Genf sie überprüfen und ihnen, wenn nötig, die Zulassung verweigern können. Solange die Daten aber nicht fließen, können die 200 Personen ihre Stelle nicht antreten. Es geht vor allem um Franzosen und um Menschen, die in Frankreich leben oder gelebt haben. Unklar ist, warum Frankreich auf einmal den Informationsaustausch verweigert. Die Tribune de Genève nennt mögliche Gründe. Der Genfer Datenhunger sei zu groß, dem Franzosen gehe der Umfang der Anfragen zu weit. Auch habe die Entlassung von 35 meist französischen und muslimischen Gepäckträgern für Missmut gesorgt. Genf hatte ihnen letzten Dezember aus Sicherheitsgründen den Zutrittsausweis entzogen. Das juristische Nachspiel in dieser Sache ist immer noch am Laufen. Der Kanton Genf äußert sich heute nicht zu den möglichen Gründen für die aktuelle Infoblockade. Auch Lulsana Musliu vom Bundesamt für Polizei FEDPOL sagt nichts dazu. Sie bestätigt aber, die aktuelle Affäre wird mittlerweile auf höchster politischer Flughöhe verhandelt. Justizministerin Simonetta Sommaruga führe Gespräche.
FEDPOL ist daran, pragmatische Lösungen mit Frankreich zu finden. Es gibt auch Gespräche auf Ministerstufe. Man ist zuversichtlich, dass man die Lösungen im Rahmen des Polizeiabkommens findet.
Der Genfer Flughafen bezeichnet die Situation als schwierig. Noch aber kämen der Flughafen und die auf dem Areal tätigen Firmen zurecht, ohne die 200 betroffenen Personen. Der Flughafen versuche, vor allem Schweizer Personal anzustellen und so den Problemen auszuweichen. Doch ganz ohne neue französische Mitarbeiter gehe es nicht.
Dominik Meyer. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Patrick Seiler.
Indonesien hat trotz internationaler Proteste 4 verurteilte Drogenhändler hinrichten lassen. 3 Nigerianer und 1 Indonesier wurden von einem Erschießungskommando getötet, wie ein hoher Justizbeamter berichtete. Zuvor hatte der Generalstaatsanwalt angekündigt, am Wochenende sollten insgesamt 14 Hinrichtungen vollstreckt werden. Als Reaktion darauf hatte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Indonesien aufgefordert, das vor 3 Jahren aufgehobene Moratorium für die Todesstrafe wieder einzusetzen und auf die Hinrichtungen zu verzichten. Zurzeit sitzen in Indonesien mindestens 120 Menschen in Todeszellen, fast alle wegen Drogendelikten. Die Welthandelsorganisation WTO hat seit heute ein neues Mitglied, Afghanistan, das sich vor 12 Jahren zum ersten Mal für die Aufnahme in die WTO beworben hatte. Die Wirtschaft Afghanistans, das als eines der ärmsten Länder der Welt gilt, basiert vor allem auf der Landwirtschaft. Dazu gehören der illegale Mohnanbau und die Drogenproduktion. Der ehemalige australische Premierminister Kevin Rudd hat seine Bewerbung für das Amt als UNO-Generalsekretär zurückgezogen. Das teilte sein Büro mit. Die australische Regierung hatte es zuvor abgelehnt, Rudd offiziell als Kandidaten zu nominieren. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon wird sein Amt Ende Jahr abgeben. Die Schweizer Grossbank UBS hat im zweiten Quartal einen Reingewinn von rund 1 Milliarde Franken gemacht. Das ist leicht weniger als im zweiten Quartal vor einem Jahr. Damals waren es 1,2 Milliarden Franken. Die Einnahmen betrugen 7,4 Milliarden Franken, wie die UBS mitteilt. Auch dies ist leicht weniger als im Vorjahreszeitraum. Das entspricht etwa dem, was Analysten erwartet hatten. In Zürich hat das Schweizerische Landesmuseum seinen Erweiterungsbau eröffnet. Entworfen hat ihn das Basler Büro Christ und Gantenbein. Er kostete 111 Millionen Franken und verfügt über eine Ausstellungsfläche von 2200 Quadratmetern. Eine der neuen Dauerausstellungen des Landesmuseums widmet sich dem Thema Europa in der Renaissance und den Umbrüchen in der Zeit zwischen 1400 und 1600. Kapitän Bastian Schweinsteiger beendet seine Karriere in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der 31-jährige Mittelfeldspieler von Manchester United bestritt 120 Länderspiele und wurde mit Deutschland 2014 in Brasilien Weltmeister. Das Wetter: Heute Nachmittag und morgen ist es meist sonnig. Über den Bergen bilden sich jeweils Quellwolken und morgen gibt es auch lokale Schauer. Die Temperatur steigt auf 26 bis 31 Grad.
Indonesiens Präsident Widodo kennt mit Drogenhändlern keine Gnade. In der Nacht auf heute ließ er 4 verurteilte Drogenhändler hinrichten. Weitere Exekutionen sollen in den nächsten Tagen folgen. International werden die Hinrichtungen kritisiert. Menschenrechtsorganisationen sind empört. Hatten sie doch gehofft, Widodo würde sich mehr um die Einhaltung der Menschenrechte in Indonesien bemühen. War er doch vor knapp 2 Jahren als Erneuerer angetreten. Ich habe Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger gefragt, warum setzt Widodo weiterhin auf die Todesstrafe für Drogenhändler?
Weil er seinen Wählerinnen und Wählern vor 2 Jahren versprochen hat, eben hart gegen Drogenkriminelle vorzugehen. Drogen sind ein riesiges Problem in Indonesien. Er hat sogar gesagt, er werde Indonesien bis 2015 drogenfrei machen. Dieses Ziel hat er verfehlt. Laut Statistiken gibt es heute sogar mehr Drogenabhängige als bei seinem Amtsantritt. Und deshalb erfand er dann den Slogan, wir brauchen eine Schocktherapie und das ist die Todesstrafe. Und deshalb ließ er jetzt bereits im vergangenen Jahr 14 Drogenhäftlinge hinrichten, obwohl viele bezweifeln, dass diese Todesstrafe eine abschreckende Wirkung hat.
Unter den Hingerichteten sind vor allem Ausländer. Sagt das etwas aus?
Das sagt sehr viel aus, vor allem eben, dass sich Widodo an ein einheimisches Publikum richtet. Also Drogen und Drogenkriminelle sind in Indonesien extrem verhasst. Aber er gewinnt natürlich einfacher politisches Kapital, indem er ausländische Gefangene hinrichten lässt als Indonesier. Und die meisten der Exekutierten, die waren im letzten Jahr Ausländer. Und auch diesmal sind 10 von 14 der todgeweihten Ausländer. Und in der Nacht auf heute wurden 3 Nigerianer und ein Indonesier hingerichtet.
Menschenrechtsorganisationen kritisieren die von der Regierung angeordneten Hinrichtungen. Sie, Karin Wenger, haben mit dem Anwalt eines Hingerichteten reden können. Was ist seine Hauptkritik?
Seine Hauptkritik ist, dass das Geständnis seines Mandanten Humphrey Jefferson unter Folter erzwungen worden sei. Jefferson sei unschuldig gewesen. Jefferson war ein 34-jähriger Nigerianer. Er besaß ein Restaurant, er war Priester und die Polizei, die hatte 1,7 Kilogramm Heroin in seinem Restaurant gefunden. Er wurde verhaftet, verurteilt und wartete dann 12 Jahre lang auf seine Hinrichtung. Und während dieser Zeit machte dann ein anderer Nigerianer ein Geständnis, dass er die Drogen im Restaurant versteckt habe. Und trotz dieses Geständnisses wurde der Fall Jefferson nicht wieder aufgerollt und der Gefangene wurde jetzt in der Nacht auf heute erschossen. Und das Problem ist eben, dass Jefferson laut Menschenrechtsorganisationen kein Einzelfall ist, sondern dass sich unter den mehr als 120 Verurteilten, die im Todestrakt sitzen, die meisten wegen Drogendelikten, viele befänden, die nur unter Folter Geständnisse abgelegt hätten und womöglich unschuldig seien.
Sagt Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger hier im Rendezvous. Und so geht es bei uns weiter. Kriegsmaterial fürs Ausland, ein umstrittener Auftrag für die Schweizer Armee. Das Thurgauer Rüstungsunternehmen MOVAG steht von verschiedenen Seiten in der Kritik. Wir konfrontieren Chef Oliver Dürr damit. Nicht nur Flugzeuge oder Lastwagen belasten die Umwelt, sondern auch Frachtschiffe. Wir sagen, wie sie in Zukunft sauberer über die Meere schippern sollen. Und kurz vor eins.
Ich habe mich auch öfter mal schon gefragt, hat das Sinn, da weiterhin in dieser traurigen Welt noch Clown zu sein?
Diesen Juli hat die Schweiz ihr breitestes Lachen verloren. Clown Dimitri starb 80-jährig. Wir lassen nochmals ertönen, was diesen Monat ausgemacht hat. Die Schweiz hat im letzten Halbjahr wieder mehr Kriegsmaterial exportiert. Über 200 Millionen Franken sind an Schweizer Rüstungsfirmen geflossen. Davon profitiert zum Beispiel die MOVAG mit Sitz im Thurgau. Sie stellt vor allem Panzerfahrzeuge und Transporter her. Als Rüstungsunternehmen ist die MOVAG immer wieder Kritik ausgesetzt. Zum einen, weil der Export von Kriegsmaterial umstritten ist. Zum anderen führt er ein Auftrag der Schweizer Armee zu hitzigen Diskussionen. Stichwort Duro-Transporter. Es gibt also einiges zu besprechen. Sascha Zürcher hat den MOVAG-Chef Oliver Dürr in Kreuzlingen getroffen.
In der Fabrikhalle wird gehämmert, gelötet und geschweißt. Der Armeeoffizier und heutige Chef der MOVAG, Oliver Dürr, erklärt:
Das ist das Herzstück, das ist die Schweißerei. Hier werden Panzerstahlplatten zusammengeschweißt, 3 Meter breit und 8 Meter lang, 33 Tonnen schwer. Und hier werden dann am Schluss 12 Soldaten transportiert.
Der Piranha-Radpanzer kommt unter anderem bei der Schweizer Armee zum Einsatz. Jedes dritte Produkt, das die MOVAG-Fabrikhalle verlässt, bleibt in der Schweiz. Und so verwundert es denn nicht, dass Oliver Dürr in seinem Büro sagt:
Die Schweizer Armee ist für uns ein sehr wichtiger Kunde. Natürlich nicht nur, aber die Schweizer Armee ist immer ein wichtiger Kunde für uns, weil natürlich viele ausländische Armeen auch schauen, ob der Heimkunde bei uns kauft. Also das ist für uns immer das Eintrittsbillett.
Entsprechend offensiv hat Oliver Dürr deshalb im Bundeshaus geweibelt, als es darum ging, ob die 2200 Duro-Fahrzeuge der Schweizer Armee, also diese geländegängigen Transportfahrzeuge der MOVAG, für viel Geld saniert werden sollen.
Wir haben aufgezeigt, dass dieser Auftrag schweizweit eine Bedeutung hat. Und ich denke, das durften wir auch und das ist auch unsere Pflicht. Und das ist natürlich so bei diesem Auftrag, dass hier mindestens 170 Firmen in der ganzen Schweiz profitieren und für uns eigentlich hier nur die Endmontage bleibt in Kreuzlingen.
Eine halbe Milliarde Franken bringt der politisch umstrittene Entscheid der MOVAG ein, auch wenn neue Fahrzeuge günstiger zu haben gewesen wären. Das sorgte landesweit für Kritik, auch in Armeekreisen. Kritik an seiner Arbeit ist sich Oliver Dürr hingegen gewohnt. Rüstungsgegner werfen ihm vor, mit Kriegswaffen sein Geld zu verdienen. Kritik, die Dürr mit einer Antwort kontert, die wie aus dem Marketinglehrbuch klingt.
Wir schützen Menschenleben. Wir schützen Menschenleben und wenn man, ich sag mal, unsere Fahrzeuge sehe ich wirklich als relativ ein eigenständiges Produkt, dass man wirklich sagen kann, das hilft, um Ordnung zu schaffen in der Welt, wer das auch immer macht.
Moralische Bedenken, ethische Einwände wischt Dürr vom Tisch. Sein Unternehmen, das inzwischen kein schweizerisches mehr ist, sondern ein Tochterunternehmen des weltgrößten Rüstungskonzerns General Dynamics aus den USA, hat sich gewappnet.
Wir haben sehr hohe moralische Grundsätze auch bei uns im Konzern. Wir haben ein Blue Book. Wir machen zum Beispiel, wir sind absolut im Korruptionsbereich. Wir machen gar nichts in diesem Bereich, Schwarzzahlung und sowas. Da haben wir sehr hohe ethische Standards. Und für mich, wie gesagt, ich halte mich an die Gesetzgebung und das ist eigentlich das, wo uns die Guidelines gibt.
Die Gesetze zum Export von Kriegsmaterial, sie sind Oliver Dürr in der Schweiz zu streng.
Wenn man jetzt sieht, Deutschland, wo wir uns normalerweise ein bisschen orientieren, die haben jetzt gerade nach Katar zum Beispiel, können Panzer liefern und wir dürfen nicht mal ein Demofahrzeug nach Katar bringen. Und da versuchen wir schon, auch zusammen mit unseren Verbänden beim Bundesrat oder bei den Parlamentariern einfach aufzuzeigen, dass wir da gern gleich lange Spieße hätten und was das für einen Einfluss hat für uns.
Das Geschäft im Ausland ist für die MOVAG nämlich wichtiger als jenes in der Schweiz. Rund 70% ihrer gepanzerten Fahrzeuge exportiert die Thurgauer Rüstungsfirma. In Länder im Nahen Osten zum Beispiel, aber auch nach Europa. So hämmern und schweißen sie in Kreuzlingen derzeit an 300 Radpanzern für das dänische Militär.
Hier sehen wir jetzt die erste Hülle aus dem Dänemark-Auftrag, Piranha 5. Also 5 Monate jetzt nach dem Vertragunterschrift die erste Hülle. Das ist ein Radpanzer mit 8 Rädern, genau.
Radpanzer, die laut Oliver Dürr Menschen schützen. Andere sagen, Menschen töten. Alles eine Frage der Perspektive.
Das Landesmuseum in Zürich ist in der Moderne angekommen. Das alte Gebäude, das mit seinen Erkern und Türmchen wie ein Schloss anmutet, wurde durch einen neuen Betonbau erweitert. Fast 4 Jahre dauerte der Bau, über 110 Millionen Franken hat die Erweiterung gekostet. Am Wochenende nun wird das neue Landesmuseum feierlich eröffnet. Fanny Kerstein, Sie sind jetzt schon im neuen Landesmuseum und haben die Möglichkeit, einen Rundgang zu machen. Können Sie uns ein Stück weit mitnehmen?
Ja, gern. Ich stehe da im neuen Foyer. Da fällt gleich auf, wie großzügig es ist, wie viel Platz es hat im Vergleich zum Altbau. Das geht so weiter in den neuen Ausstellungshallen. Es hat viel Platz, sie sind sehr modern. Die Hallen haben, ich sage jetzt mal, was Tiefgaragenmäßiges mit rohem Beton an der Decke offen sichtbar. Die Leitungen im Gegensatz zum alten Teil auch sehr kühl. Es hat einfach diesen Industrieschick, aber nicht nur. Zum Teil fühlt man sich auch wie in einem Schiffsrumpf durch runde Fenster. Große Bullaugen sieht man auf die Limmat, den Park. Dann hat der Neubau auch was Sakrales mit einer riesigen Treppe und einer nach oben offenen Halle. Das ist alles schon sehr eindrücklich. Und wenn ich da jetzt nach draußen gehe, ein paar Schritte, dann öffnet sich der Blick und man sieht gleich die Stelle, wo der Neubau an den Altbau andockt mit seinen Rampen. Das wirkt dann wie ein Raumschiff, das eben gelandet ist. Es ist ein wuchtiger, hellbraun-grauer Betonkonstruktion mit diesen paar runden Gucklöchern und es ist wirklich halt ein extremer Gegensatz zum alten Landesmuseum, diesem kleinen Märchenschloss. Dann ist jetzt auch technisch alles auf dem neuesten Stand. Neu sind zum Beispiel riesige Projektionen an den Wänden möglich, interaktive Landkarten, Vitrinen mit Sensoren, die bei Berührung Geschichten abspielen, Scanner, mit denen man Objekte heranzoomen kann. Es ist alles sehr modern. Man kann sagen, das Landesmuseum in Zürich ist rundum in der Moderne angekommen.
Danke, Fanny Kerstein, für diesen ersten Eindruck aus dem neuen Landesmuseum in Zürich. Ja, das Museum wurde nicht nur optisch aufgefrischt, mit der Erweiterung konnte der Platzmangel behoben werden. Das eröffnet auch neue Möglichkeiten bei den Ausstellungen. Fanny Kerstein hat Museumsdirektor Andreas Spielmann gefragt, was will er mit dem neuen Landesmuseum erreichen?
Wir wollen Geschichte erzählen, Geschichte dieses Landes. Das Land im Austausch mit seinen Nachbarn, das ist unsere Aufgabe, Geschichte abzubilden und Geschichte zu reflektieren.
Das Landesmuseum präsentiert ja Objekte aus der Vergangenheit. Wie fest kann und soll Ihr Museum auch aktuelle politische Begebenheiten aufnehmen und thematisieren?
Wir möchten eigentlich als historisches Museum die Gegenwart spiegeln in der Vergangenheit. Wir möchten eigentlich nur indirekt die Gegenwart aufnehmen, aber selbstverständlich greifen wir Themen auf, die uns heute beschäftigen, nicht die uns gestern beschäftigt haben, und spiegeln sie dann aber über die Geschichte in einer Ausstellung.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Zum Beispiel die Ausstellung Arbeit, die hieß Arbeit. Wir zeigten einen großen Bestand unserer Fotosammlung mit Arbeitssituationen und wir zeigten damit, wie sich die Arbeit ändert, wie gewisse Berufe verschwinden, aber wie auch neue Berufe entstehen. Eine höchst aktuelle Thematik, insbesondere für die Jugend. Es ist heute ein Glück, Arbeit zu haben.
Kann denn ein Museum, das ist ein Ort der Beständigkeit, da ändert sich nicht so einfach etwas über Nacht, kann das den Menschen überhaupt noch Orientierung bieten in Zeiten des Internets?
Ich glaube sehr wohl, also ich glaube, dass einfach die, die Instrumente unterschiedlich sind. Also man kann es über Bücher machen, man kann es über Internet machen, man kann es über Ausstellungen machen. Aber was wir alle gemeinsam machen, sind Orientierungen. Wir bieten Orientierungen an.
Sie haben vorhin die Ausstellung Arbeit erwähnt. Die Eröffnungsausstellung jetzt widmet sich dem Thema Europa in der Renaissance. Wie passt die ins Schema? Wo ist da der Bezug zur Schweiz?
Wir zeigen eine Ausstellung zu Europa, das ist richtig, aber dieses Europa in dieser Zeit ist extrem vielfältig zum einen. Es ist aber andererseits auch gezeichnet durch einen unheimlich intensiven Ideenaustausch. Es zeigt sich auch, dass dieses Europa damals sich zurückerinnert hat an eine alte Zeit und daraus Neues geschaffen hat. All das sind Themen, insbesondere aber der Austausch mit seinen Nachbarn, die die Schweiz von heute betreffen, genauso wie jedes andere Land in Europa.
Sagt Andreas Spielmann, Direktor des Landesmuseums, auf Fragen von Fanny Kerstein. Das neue Landesmuseum wird übermorgen Sonntag offiziell eröffnet. Das Fest beginnt um 18 Uhr und dauert dann ganze 26 Stunden, also auch über die Nacht. Sie können auch einen Blick werfen auf das neue Museum. Den Erweiterungsbau bei uns im Internet unter srf.ch hat es Bilder zum Durchklicken. Vieles von dem, was wir hierzulande kaufen, kommt von weit her. Und fast jedes dieser Produkte wurde per Frachtschiff transportiert. Das ist für die Umwelt zwar besser, als wenn die Ware mit dem Flugzeug kommt, aber die meisten Frachtschiffe sind Dreckschleudern und daher ebenfalls schädlich fürs Klima. Immerhin, die Frachter werden langsam umweltfreundlicher. Massimo Agostinis.
Ein großer Frachter verlässt den Hafen von Neapel. Dunkler, schwerer Rauch steigt aus seinen Schloten. Seit Jahren ist bekannt, dass die Frachter mitverantwortlich sind für die in Neapel hohe Kindersterblichkeit, die überdurchschnittliche Krebsrate und die hohe Zahl an Lungenkranken. Denn der Treibstoff der Schiffe ist Schweröl, das giftiges Schwefel freisetzt, wenn es verbrannt wird. Im Gegensatz zu den Behörden in Italien hat man in Nordeuropa und in den USA nach Jahren des Abwartens reagiert. In der Nord- und Ostsee dürfen seit letztem Jahr nur noch Schiffe entlang der Küste fahren und anlegen, die sehr wenig Schwefel ausspeien. Ähnliches gilt für gewisse Küstenabschnitte in den USA. Die Reedereien waren gezwungen zu reagieren. Carlos Jahn, Leiter des Fraunhofer-Instituts für maritime Logistik in Hamburg.
Zum Beispiel, indem sie statt Schweröl in der Nordsee, in der Ostsee, Marinediesel einsetzen, also ein deutlich teurerer Kraftstoff, der allerdings eben diese Schwefelgrenzwerte einhält.
Marinediesel statt Schweröl, das ist die einfachste Maßnahme, um die Schiffe etwas sauberer zu machen. Schon mehr ins Geld geht, die Schiffe auf das Flüssiggas LNG umzurüsten. LNG hat den Vorteil, dass es nur das schädliche CO2 ausstößt, nicht aber Schwefel und Rußpartikel wie das Schweröl. Neben den höheren Kosten hat LNG einen weiteren Nachteil. Es ist nicht überall verfügbar. Deshalb wird es erst bei Fähren eingesetzt, die immer die gleiche Strecke befahren. So kann sichergestellt werden, dass eine LNG-Tankstelle immer in der Nähe ist. Die Forschung in der Frachtschifffahrt geht aber viel weiter. Das Fraunhofer-Institut von Carlos Jahn forscht zusammen mit einer norwegischen Firma an einem Prototyp für ein Handelsschiff. Der Frachtraum ist viel höher, dafür schmaler als bei herkömmlichen Schiffen. In ihm werden die Autos übereinander gestapelt. Wegen der großen Fläche wirkt die Außenhülle des Frachtraums wie ein Segel, in das der Wind blasen kann. Für Carlos Jahn ist klar, dass das altehrwürdige Segel in abgeänderter Form wieder seinen Platz in der Schifffahrt haben wird. Denn Wind kostet nichts und ist erst noch sauber. Im harten Wettbewerb um tiefere Frachtkosten ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Segel, LNG oder Marinediesel werden bis in 20 Jahren eine viel wichtigere Rolle spielen als heute, sagt Carlos Jahn. Aber
das wird nicht in der ganzen weltweiten Flotte passieren, aber mehr und mehr in den Gebieten, wo durch politische Regulierungen erzwungen wird, auf umweltfreundliche Technologien umzustellen.
Oder mit anderen Worten, im reichen Norden wird eine saubere Handelsflotte unterwegs sein, im armen Süden die schmutzige.
Der Bericht von Massimo Agostinis. Auch wenn an neuen Schiffen geforscht wird, vorderhand setzen die Reeder weiterhin auf immer größere Frachtschiffe, die mit traditionellem Schweröl angetrieben werden. Die Hintergründe morgen nach 8 Uhr in der Wirtschaftssendung Trend auf SRF 1. Attentate in Frankreich und Deutschland, Putschversuch in der Türkei, der Tod eines Clowns. Der Juli 2016 ist ein Monat, den wir wohl nicht so schnell vergessen werden. Daniel Hubacher versucht, diesen außergewöhnlich ereignisreichen Juli in Worte zu fassen.
Ich habe mich auch mal schon gefragt, hat das Sinn, da weiterhin in dieser traurigen Welt noch Clown zu sein und eigentlich etwas so Unpolitisches zu machen, etwas, wo sehr wahrscheinlich so wenig bewirken kann.
Es hat durchaus Sinn gemacht. Dimitri, der große Clown, hat uns immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Er hat die Freude unzähliger Menschen noch schöner und den Schmerz etwas erträglicher gemacht. Der Schmerz war für viele Menschen in Europa enorm in diesem sonderbaren Juli. Nizza, Saint-Étienne-du-Rouvray, München, Würzburg, Ansbach, innerhalb weniger Tage die ähnlichen Bilder, Ohnmacht, Angst, Wut. Und die Frage, wer ist eigentlich Terrorist, wer Amokläufer und wer nur in Anführungszeichen psychisch gestört? Wir wissen es nicht so genau und wir, die Medien, sollten auch nicht allzu viel darüber berichten, meinte der Inlandschef der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl.
Nicht nur das Internet ist eine Nachahmungsprovokationsmaschinerie, auch eine sehr intensive Berichterstattung der Medien.
Nicht mehr im Fokus der Medien steht seit Mitte dieses Monats David Cameron. Seine letzten Worte ans Unterhaus allerdings muteten etwas paradox an. Nichts, was man wirklich wolle, sei unmöglich, rief er seinen verdutzten Zuhörern zu.
The last thing I'd say, nothing is really impossible if you put your mind to it.
Spötter würden weiterfahren, außer vielleicht die Engländer für die EU zu erwärmen. Dann drehte sich Cameron auf dem Absatz um und verließ die politische Bühne. Vergessen hatte er, dass das Mikrofon noch an war. Trällernd hat er die Downing Street in London hinter sich gelassen. Das Brexit-Debakel, welches er mit angerichtet hatte, kann jetzt eine andere ausbaden.
Brexit means Brexit and we are going to make a success of it.
Theresa May lässt keinen Zweifel daran, Brexit bedeutet Brexit. Es gibt kein Zurück, sagt die neue Premierministerin und geht die Arbeit entschlossen an. Dramatische Stunden hat die Türkei erlebt in diesem Juli. Teile des türkischen Militärs versuchten, die politische Führung in Ankara zu stürzen. Präsident Erdogan richtete sich an sein Volk und forderte die Menschen zum Handeln auf. Geht auf die Straßen, rief der Präsident, stellt euch den Putschisten in den Weg. Im Morgengrauen war der Spuk vorbei, der Putsch abgewendet. In den Straßen blieben 265 Tote und hunderte Verletzte zurück und unzählige, die nun erst recht um ihr Leben fürchten müssen. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist unterdessen Donald Trump tatsächlich zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gewählt worden. Er verspricht seinen Anhängern:
I am with you, I will fight for you and I will win for you.
Das wollen die Demokraten nicht gehört haben. Ein Albtraum. Sie schicken Hillary Clinton in die Endausmarchung. Für noch Präsident Obama die bestmöglichste Kandidatin für das Amt. Denn sie sei als ehemalige Außenministerin bereits im Oval Office gesessen und wisse, was auf sie zukommen werde. Deshalb sei sie geeigneter als noch er selber und geeigneter als Bill Clinton es gewesen sei für das höchste Staatsamt im Land.
And that's why I can say with confidence, there has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody, more qualified than Hillary Clinton to serve as President of the United States of America.
Ein Monat voller Emotionen ist zu Ende. Das Schlusswort, das hat Dimitri.
Der Juli im Tonzeitraffer von Daniel Hubacher. Es ist kurz vor eins. Gleich reden wir im ersten und vierten Jugendliche, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Jugendsprache als Teil ihrer Identität in der Rendezvous-Sommerserie nach den Schlagzeilen mit Patrick Seiler.
Die Behörden Frankreichs informieren den Genfer Flughafen gegenwärtig nicht mehr darüber, ob potenzielle Mitarbeiter polizeilich registriert sind. Es geht dabei um französische Staatsbürger oder um Menschen, die in Frankreich wohnen. Gründe dafür sind nicht bekannt. Genfer Medien spekulieren, dass die Zahl der Anfragen der französischen Behörden zu weit gegangen sei. In Zürich hat das Schweizerische Landesmuseum nach 4 Jahren Bauzeit seinen Erweiterungsbau eröffnet. Entworfen hat ihn das Basler Büro Christ und Gantenbein. Er kostete 111 Millionen Franken und verfügt über eine Ausstellungsfläche von 2200 Quadratmetern. Die Welthandelsorganisation WTO hat seit heute ein neues Mitglied, Afghanistan, das sich vor 12 Jahren zum ersten Mal für die Aufnahme in die WTO beworben hatte. Die Wirtschaft Afghanistans, das als eines der ärmsten Länder der Welt gilt, basiert vor allem auf der Landwirtschaft. Und Kapitän Bastian Schweinsteiger beendet seine Karriere in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der 31-jährige Mittelfeldspieler von Manchester United bestritt 120 Länderspiele und wurde mit Deutschland 2014 in Brasilien Weltmeister.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.